Es ist ein besonderes Vorrecht, Gottes Wort zu euch zu predigen, auszulegen, was geschrieben steht, weil es so tief und reich ist und ich bin nicht würdig, in mir selbst das zu tun. Und alle Voraussetzung kommt von dem Herrn. Es ist sein perfektes Wort und es bereitet uns auch vor auf das Mahl des Herrn. Lasst uns das gleich von Anfang an so denken, dass wir uns vorbereiten auf das Mahl, das wir dann auch nach der Predigt feiern, dass wir jetzt schon an den Herrn ganz bewusst denken, wie er auch sagt, feiert das zu meinem Gedächtnis. So wollen wir heute auch ganz besonders uns darauf konzentrieren, wer Christus ist, denn das tut Johannes hier in unserem Text. Johannes, der es schreibt, aber vor allem Johannes der Täufer, von dem er schreibt. Lasst uns zusammen beten und das, was vor uns liegt, dem Herrn anbefehlen. O Gott und Vater, du bist wahrer Gott, eins mit deinem Sohn Jesus Christus und er ist unser Herr und unser Gott und er ist unser Retter. Das, was am Kreuz geschah, wir sind nicht nur Zuschauer, sondern Teilhaber, wenn wir glauben und von Neuem geboren sind. Danke, dass all das durch deinen Sohn zu uns kommt. Die Reinigung von den Sünden und die Erneuerung des Herzens, beides ist unverzichtbar. Und beides schenkst du uns in deinem Sohn. Und darum ist unser Gebet, dass dein Name erhöht wird durch deinen Sohn Jesus Christus hier in dieser Gemeinde, dass du hinzurufst, wer noch fern von dir ist. Du bist der liebende Vater, der entgegenrennt dem Verlorenen. Und in deiner großen Liebe überwindest du auch den Widerstand und die Rebellion derer, die noch fern sind. Danke, dass heute der Tag des Heils ist und wir bitten für das Heil anstelle von denen, die noch nicht sehen. Nur du kannst es schaffen, die Errettung des Herzens. Danke für dein Wort, dass wir dem völlig vertrauen können. Ach, gib doch Gnade jetzt zum Reden und zum Hören. Amen. Abschiedsworte, die bleiben im Gedächtnis. Ich weiß nicht, an welche Abschiedsworte ihr denkt. Ob es einfach ein Abschied war bis zum nächsten Mal oder ob es ein Abschied war, der länger andauert. Ich weiß noch, wie. Ich habe noch einen Abschied vor Augen, wo mir ein Bruder sagte, bleib treu, Bruder. Das ist mir immer noch in Erinnerung und ein Ansporn. Aber wie wichtig ist es doch, was der Herr Jesus seinen Aposteln sagt, als er sich verabschiedet von ihnen, als er in den Himmel aufgefahren ist. Was sagte er da? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das waren die letzten Worte des Herrn Jesus, die wir in der Schrift wiederfinden. Und das sind seine Abschiedsworte. Und hier haben wir den letzten Auftrag. Ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen sein ist der Auftrag. Und die Frage ist, für wen gilt diese Mission? Wir wissen ja, dass wir nicht jedes Wort in der Bibel direkt auf uns beziehen können. Da gibt es Beschreibungen, Berichte, die für diese Menschen galten, die an die geredet wurde. Und wir müssen uns fragen, ist das etwas, was uns etwas beschreibt oder auch vorschreibt? Wie ist es hier? Wer wird angesprochen? Der Auftrag geht ganz klar an die Apostel. Und wir wissen, Apostel haben keine Nachfolger gehabt. Wir fragen uns, reicht es denn, wenn diese 12 Apostel, wenn sie Zeugen waren für den Herrn Jesus? Reicht das aus? Auf keinen Fall. Warum nicht? Weil Christus bedeutet, er ist der König der Welt. War Christus nur König damals, als die 12 Apostel lebten? Nein, er ist zu jeder Zeit König. Und daher wissen wir, dass dieser Auftrag auch für jeden Christen gilt, für jeden wiedergeborenen Christen, der wann immer gelebt hat oder heute lebt. Wenn Jesus auch heute Christus ist, das ist unser Bekenntnis, dann sagen wir, Christus ist der König der Welt und dann ist es auch mein Auftrag, ihn zu bezeugen. Wenn wir das jetzt klar vor Augen haben, wir alle sind Zeugen Jesu Christi, dann ist die Frage, wen bezeugen wir? Was sagen wir eigentlich über Jesus? Was müssen die Menschen über ihn wissen und hören? Und das finden wir so wunderbar zusammengefasst in dem Text heute in Johannes 1. Tatsächlich finden wir hier eine Rede über Jesus von Johannes dem Täufer in Johannes 1 ab Vers 29 bis 34 und schon nach Vers 36 tritt der Johannes der Täufer in den Hintergrund. Also hier haben wir jetzt seine Rede über Jesus, wer er ist. Wir können direkt davon lernen. Und da diese Rede nicht besonders lang ist, wissen wir auch, er sagt das Allerwichtigste. Und wenn wir einem anderen Menschen, egal ob er Atheist ist oder einer falschen Kirche ist, wir können, wenn wir das hier beherzigen, genau das sagen, was ein Mensch wissen muss über Jesus. Lasst uns gemeinsam den Text lesen, Johannes 1, Vers 29. Gottes Wort sagt, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Soweit die Rede von Johannes. Und daraus lernen wir zwei Wahrheiten, wenn wir Jesus bezeugen wollen, nämlich erstens, ich bin Christ, ich bezeuge Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde wegnimmt. Jesus, Gottes Lamm, das die Sünde wegnimmt. Hier haben wir den zweiten Tag einer besonderen Woche. Ich werde das auch in den folgenden Predigten nochmal näher ausführen. Wir haben also eine besondere Woche, mit der Johannes sein Evangelium beginnt, so wie die erste Schöpfungswoche. Da gab es auch 6 Tage Schöpfung, 1 Tag Ruhe. So beginnt Johannes dieses Evangelium mit 7 besonderen Tagen in dem Leben des Herrn Jesus. Das ist der zweite Tag. Am ersten Tag wurde nur über ihn geredet. Am zweiten Tag ist er tatsächlich gegenwärtig, nämlich dort, wo Johannes ist, östlich des Jordan. Das haben wir aus Vers 28 erfahren. Er ist östlich vom See Genezareth. Also nicht mehr am Jordan, sondern an einem anderen Gewässer. Und dort predigt er zu den Menschen und alle, die Buße tun wollen, lassen sich von ihm taufen. Aber dieser Tag ist ganz besonders, denn an diesem Tag, in Vers 29, sehen wir es, der folgende Tag, da sieht er Jesus auf sich zukommen. Und die erste Frage ist, die wir an den Text stellen, ist das die erste Begegnung mit Jesus? Ist das das erste Mal, dass er Jesus trifft als der Täufer? Die Antwort finden wir in Vers 32. Ja, beim Bibellesen und gerade beim Studieren müssen wir genau beobachten. Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube herabsteigen und auf ihm bleiben. Entschuldigung, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Ich sah und er blieb, ist welche Zeitform? Das ist die Vergangenheit. Johannes erinnert sich also und beschreibt ein Ereignis in der Vergangenheit, das, was Alex uns heute zum Eingang gelesen hat, nämlich diese Begegnung, bei der Johannes Jesus getauft hat. Hier in Vers 32 sehen wir, Johannes spricht in Bezug auf die Vergangenheit. Das ist also schon geschehen. Und damit ist das mindestens die zweite Begegnung. Und die Frage ist, wo kommt Jesus jetzt her, wenn das zweite Mal ist, dass er Johannes trifft? Und die Antwort haben wir auch heute Morgen gelesen in Matthäus, nämlich was geschah nach dieser Taufe des Herrn Jesus, als Johannes Jesus taufte und der Geist wie eine Taube herabstieg und die Stimme sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was geschah danach? Jesus wurde in die Wüste geführt, um versucht zu werden. In Lukas 4, Vers 1 lesen wir, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Hier in unserem Text sind diese 40 Tage schon abgelaufen, vollendet. Und Jesus kommt also direkt von der bestandenen Versuchung zu Johannes. Und dann ruft Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ruft er also nicht bei der Taufe des Herrn Jesus, sondern nach den 40 Tagen Versuchung. Warum passt diese Beschreibung auf Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt? Da haben wir letztes Mal gesehen, woran das Lamm erinnert. Das Lamm als Opfertier erinnert daran, dass Sünde den Tod verdient hat. Deswegen hat Gott den Israeliten geboten, dass sie Tiere opfern sollten, ganz bestimmte Tiere, darunter auch Schafe, ein Lamm. Und schon bevor das Gesetz gegeben war, einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde das allererste Passahlamm geschlachtet, nämlich da, wo die Israeliten aus Ägypten herauszogen. Und das haben sie jedes Jahr wiederholt und das erinnerte daran, wen Gott in Ägypten verschonte, nämlich den Erstgeborenen jeder Familie. Ja, auch die Israeliten, die haben gesündigt, sie waren auch Sünder. Sie haben nicht nur Gottes Gebote übertreten, sondern sogar in ihrem Herzen gegen Gott rebelliert. Sie haben Götzen verehrt. Und so ist das mit jedem von uns. Jeder von uns wird als Sünder geboren und es zieht uns zu denen, die nicht Götter sind, zu etwas anderem als dem wahren Gott. Und deswegen verdient jeder diesen Tod. Aber Gott schenkt das Lamm als das Opfertier, was uns erinnert, dass unbedingt ein Opfer für schuldige Sünder nötig ist. Das Problem war nur, das Passahlamm konnte die Sünde nicht wegnehmen. Kein Tier konnte die Sünde wegnehmen. Es war nur eine Vorausschau darauf, dass einer kommt, der wirklich Sünden wegnehmen kann. Und deshalb ist es so erstaunlich, was Johannes sagt, was das Lamm tut. Er sagt nämlich, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt. In anderen Worten, Jesus ist der Einzige, der wirklich Sünde von einem anderen Menschen wegnehmen kann und bezahlen kann. Und so ist Jesus das Lamm, weil er Gottes Zorn tatsächlich zufriedenstellt. Er kann das tun für viele Menschen. Zum anderen zeigt es auch seine Haltung, dass er das will. Das haben wir letztes Mal gesehen in Jesaja Kapitel 53. Er ist das Lamm, weil Jesus so still und ohne zu rebellieren, zu protestieren, wie ein Lamm das Kreuz auf sich nahm. Und wisst ihr, was genial ist? Johannes sagt diesen Ausspruch, nachdem Jesus von der Versuchung kommt. Wie musste ein Lamm sein, damit es geopfert werden kann? Fehlerlos, makellos. Und Johannes ruft, siehe das Lamm Gottes, nachdem Jesus sich als makellos, sündlos und gerecht erwiesen hat. So passt das zusammen. Ist das nicht wunderbar? Achtet darauf, was er sagt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde, wessen? Der Welt hinwegnimmt. Also das ist nicht nur für Israel, für die Juden. Und das war auch hier in dem Moment eine ganz wichtige Botschaft. Denn die Juden, die haben sich ja abgegrenzt von den Nationen. Und für sie drehte sich alles um die Juden. Alle müssen Juden werden. Aber jetzt sagt Johannes der Täufer, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt, Menschen aus jeder Sprache und jeder Nation hinwegnimmt. Und das schließt auch uns ein. Wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Achtet auch darauf, dass er sagt, die Sünde der Welt. Er sagt nicht die Sünden. Er sagt nicht, das ist eine ganze Liste von Sünden, sondern das ist die ganze Sünde in einer Einheit. Wir kennen das in der Computerwelt, wenn man ganz viele Dateien hat und die zusammenpacken will, was macht man? Man komprimiert sie, man zippt sie. Man sieht hier also die Sünde der Welt gesippt, zusammengepackt, als ein Paket. Und da sind viele, viele Sünden. Wie das Lied es sagt, jedes schlechte Wort, jede böse Tat, krönte sein Haupt voll Blut. Jede böse Tat, jedes schlechte Wort, all das zusammen ist die Sünde der Welt. Und wie nimmt Jesus diese Sünde weg? Zum einen, indem er das Gericht für die Sünde auf sich nimmt. Er hat das willentlich auf sich genommen. Er hatte die Wahl. Aber auch, indem er sich von der Strafe treffen lässt. Er stellt sich hin als Zielscheibe, indem er sich dem Tod aussetzt, den die Übeltäter verdient haben. Er gibt sich hin, damit Gott, der Vater, ihn für die bösen Taten anderer bestraft. So nimmt er die Sünden weg. Nicht, indem er sie in den Mülleimer wirft, sondern indem er sie auf sich nimmt und damit zur Zielscheibe von Gottes Zorn wird. Die Frage ist, wessen Sünden sind damit bezahlt? Und die Antwort der Schrift ist, die Sünden aller derer, die glauben und gerettet werden. Gott hat nämlich seit jeher nur Sünden auf Glauben hin vergeben. Auch wenn ein Israelit ein Schaf, ein Lamm opferte, dann hat das nicht seine Sünden bezahlt. Aber wenn er gläubig dieses Lamm geopfert hat, dann hat Gott ihm vergeben. Bis zur nächsten Sünde. Und so war das nicht eine ewige Vergebung, sondern immer eine vorübergehende, zeitliche Vergebung, die nur dem Gläubigen auch gegeben wurde. Aber dieser Weg war jetzt gekommen. dass Gott einen Weg hat, Sünde tatsächlich wegzunehmen. Alle Tieropfer waren nur wirksam als Vorschau auf genau dieses Opfer, auf das Johannes blickt. Er sagt, das ist das Lamm Gottes. Jesus, das ist ganz wichtig, Jesus bezahlte am Kreuz die Sünde aller Menschen ohne Unterschied. Nicht aller Menschen ohne Ausnahme. Das sehen wir in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Eben habe ich erklärt, Jesus hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Wenn aber hier steht, es gibt Menschen, die das Leben nicht sehen und der Zorn Gottes bleibt auf ihnen, dann hat Jesus auch nicht für sie bezahlt, sonst kämen sie nicht mehr unter den Zorn Gottes. Deswegen ist es so unbedingt so wichtig, dass jeder von euch zu dem Herrn Jesus umkehrt und an ihn glaubt. Das ist aber keine leichtfertige Entscheidung. Das bedeutet, sein bisheriges Leben ganz aufzugeben und sich ganz dem zu unterstellen, der hier uns vor Augen gestellt wird, der Herr Jesus, der jetzt im Himmel ist. Immer wieder zögert jemand und fragt sich, konnte Jesus wirklich meine Schuld bezahlen? Und der Herr kennt euer Herz, wie die letzte Woche war für euch. Ich kann bezeugen, dass ich es sehr bedauere, gesündigt zu haben und darüber zerbrochen bin. Und so fragst du dich vielleicht auch, konnte Jesus wirklich meine ganze Schuld bezahlen? Vielleicht denkt man, ja, bevor ich mich bekehrt habe, da wusste ich es nicht besser. Aber jetzt, wo ich Christ bin und dann immer noch sündige, wie kann der Herr das bezahlt haben? Und die Frage, die dahinter steht, ist Jesus wirklich mehr als nur ein Mensch wie ich? Und die Gewissheit finden wir in Vers 30. Dort stellt Johannes noch einmal klar, woher das Lamm kommt. Sei ermutigt, wenn du auf Vers 30 blickst, wo Johannes sagt, das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Diese Worte kommen uns bekannt vor, die stehen nämlich auch in Vers 15, in dieser Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Seht ihr? Dort lesen wir dieselben Worte. Der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Erinnern wir uns an diese drei Wahrheiten über Jesus. Erstens, er kommt nach Johannes. Nicht nur, weil er 6 Monate jünger war, sondern auch, weil er 6 Monate später etwa begann mit seinem öffentlichen Dienst. Johannes war also schon einige Monate aktiv am Predigen, am Taufen und Jesus kommt erst nachträglich dazu. In anderen Worten, Johannes hat die Startnummer 1. Er startet als erstes und Jesus kommt danach. Normalerweise würde man denken, Johannes ist wichtiger. Er hat die Pole Position und Jesus kommt danach, weil er ein Nachfolger ist. Aber dann sagt Johannes hier in Vers 30, der nach mir kommt, ist ein Mann, der vor mir gewesen ist. Und hier ja, lässt die Schlachterübersetzung denken, das ist vielleicht zeitlich gemeint, aber es ist tatsächlich in der Rangfolge gemeint. Dieses vor mir, dieses Wort vor, bezieht sich auf Status und Rang. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt über Vers 15. Und so sagt Johannes hier über Jesus, dass Jesus den Vorrang hat vor Johannes. Jesus übernimmt die Führung. Also Johannes hat die Startnummer 1, aber Jesus überholt ihn, setzt sich an die Spitze und Jesus kommt aufs Podest, auf die Nummer 1. Er hat nämlich den höchsten Rang vor Johannes. Johannes ist nicht der Meister und Jesus sein Nachfolger, sondern Jesus ist der Meister. Johannes ist der Herold und Jesus der König. Johannes ist der Wegbereiter und Jesus derjenige, für den er den Weg bereitet. Jesus ist der Herr. Also, Jesus startet nach Johannes, aber hat den Vorrang vor Johannes. Und jetzt drittens die Begründung, denn er war eher als ich, am Ende von Vers 30. Und dieses eher ist natürlich zeitlich gemeint, also Jesus, den gibt es schon länger als Johannes. Wie kann das sein? Jesus ist ja 6 Monate jünger. Wer kann denn da sein, bevor er da ist? Wie geht das? Johannes zeigt also auf Jesus und sagt, hier ist eine Person, die gab es, bevor seine Mutter schwanger war. Und das ist natürlich einzigartig, weil keiner existierte, bevor es ihn gab. Dich gab es tatsächlich erst, als du als winzig kleiner Mensch im Körper, mit deinem Körper einen Anfang hatte. Also erst als es deinen Körper gab, da gab es dich auch. Nicht so bei Jesus. Er ist, Vers 1, das Wort, das im Anfang war. Das bedeutet ja fortlaufend ohne Anfang und Ende zu sein. Und in ihm war das Leben, Vers 4. Und so war er eher als Johannes. Das ist dasselbe war hier in Vers 30 wie in Vers 1 und Vers 4. In anderen Worten, dieser Herr ist ewig. Und was lehrt uns das jetzt für unsere Frage, kann Jesus die Sünden wirklich bezahlen? Wenn er ewig ist, dann ist er Gott. Und wenn er Gott ist, dann kann er die Sünden der Welt auf sich nehmen. Als Mensch und wahrer Gott kann Jesus wirklich die Sünden bezahlen. Nicht nur vor meiner Bekehrung, sondern auch die ich nach meiner Bekehrung tue, obwohl ich es besser weiß, obwohl ich den Geist Gottes habe. Ja, denn er ist Gott. Er ist der wahre Gott. Da denkt man, das müsste doch für alle leicht zu erkennen sein, so ein Mensch, der gleichzeitig Gott ist. Aber ist das so? Schauen wir uns an, wie man das Lamm erkennt. Vers 31 beginnt mit einem Schock. Johannes sagt, und ich kannte ihn nicht. Wie bitte? Johannes hat diese einzige Aufgabe, er soll auf Jesus hinweisen. Das ist seine einzige Aufgabe. Er soll eine Person ankündigen und diese Person kennt er nicht. Er sagte, ich kannte ihn nicht. Und an dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, was Johannes nicht sagt. Er sagt nicht, dass er Jesus nie getroffen habe. Die beiden waren schließlich verwandt. Wir können uns vorstellen, dass sie sich auch, nachdem beide geboren waren, auch mal getroffen haben, vielleicht als Kinder zusammen gespielt haben. Und so wusste Johannes sehr wahrscheinlich über Jesus, das ist mein Verwandter Jesus. Vielleicht haben sich die beiden auch jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Johannes lebt ja auch in der Wüste und das schon länger. Und dort beauftragte Gott ihn und verkündigte, dort in der Wüste verkündigte Johannes, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Das war der Auftrag direkt von Gott und damit wusste er, der König ist da, weil die Königsherrschaft ist nahe gekommen, die gibt es nicht ohne den König. Er wusste also, der König ist da, aber er wusste nicht, wer es ist. Ist das nicht erstaunlich? Johannes kannte den Messias nicht. Er konnte nicht sagen, dieser ist der Messias. Wenn er Jesus sah, konnte er sagen, das ist Jesus, mein Verwandter. Aber er wusste nicht, dass er der Messias ist. Das ist, was hier steht, in Vers 31. Johannes, der Täufer, kannte den Messias nicht. Stell dir vor, du sollst deine Nachbarn darauf vorbereiten, dass der Bundeskanzler zu euch in die Straße kommt. Und das Problem ist nur, du weißt nicht, wer es ist. Was würdest du machen? Du würdest auf irgendwelche Anzeichen achten. Zum Beispiel, wenn plötzlich eine Polizeikolonne sich nähert und vorfährt. Dann wirst du sagen, oh, jetzt ist es wohl soweit, jetzt müsste der Bundeskanzler kommen. Du achtest auf Männer in eleganter Kleidung. Wie war das bei Johannes? Gibt es da auch eine Möglichkeit, den König zu erkennen? Woran erkannte Johannes das Lamm Gottes? Das sehen wir in Vers 31, wo steht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Was heißt offenbar? Offenbar ist ein anderes Wort für aufdecken, enthüllen. Also damit es für alle klar enthüllt wird, wer der Messias ist. Deswegen sollte Johannes taufen. Und offenbaren ist etwas, was nur Gott tut. Gott offenbart, Gott enthüllt Wahrheit. Und so musste Gott offenbaren, wer der Messias ist, und das bestimmte Hilfsmittel dafür war die Taufe. Die Taufe mit Wasser, die Taufe des Johannes. Was war nochmal die Taufe des Johannes? Das haben wir schon gesehen und ich wiederhole es nochmal kurz. Wir haben gesehen, dass Johannes im Wasser taufte. Das war besonders, weil jetzt haben wir zum ersten Mal eine Person, die andere tauft. Also andere Menschen ins Wasser eintaucht. Und das war eine neue Sache und außerdem ein Symbol, nämlich derjenige, der sich taufen ließ, drückte damit aus, ich will Buße tun. Ich muss umkehren zu Gott. Warum? Ich sehe im Spiegel von Gottes Gesetz, dass ich schuldig bin. Ich habe sein Gesetz gebrochen, ich verdiene Strafe. Ich kann die nicht wieder gut machen. Gott sagt mir, ich soll zu ihm umkehren mit meinem ganzen Herzen. Ihm bekennen, dass ich die Sünde bereue und mich davon abwende. Und dass ich jetzt gehorchen will. Aber da gibt es ein Problem. Das macht die Schuld nicht weg. Buße ist nicht eine Bezahlung für meine Schuld. Gott nimmt nicht die Buße als eine Zahlung an, als eine Begleichung der Schuld. Und die Frage ist, wie kann denn der heilige Gott meine Sünde vergeben? Und die Antwort ist, nur wegen dem Lamm Gottes. Deswegen führt diese Taufe der Buße direkt zu dem Lamm Gottes hin, zu demjenigen, der die Schuld nämlich vergeben kann. Und das ist also die Erwartung, die blieb nach der Taufe der Buße. Okay, ich habe mich jetzt taufen lassen, weil ich schuldig bin, weil ich Buße tun will, aber was kommt denn jetzt? Wie kann denn Gott meine Schuld vergeben? Genau deswegen stellt Johannes Jesus als das Lamm Gottes vor. Was ich jetzt gerade gemacht habe, ist, ich habe versucht, euch zu erklären, warum in Vers 31 steht, damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Damit Israel erkennt, damit es ihnen deutlich ist, warum wir dieses Lamm Gottes brauchen. Deswegen sollte Johannes taufen. Deswegen sollte er zur Buße aufrufen. Nicht, weil mit der Buße jetzt alles okay ist. Nein, Buße ist gut, aber Buße löscht die Schuld nicht aus. Buße macht einen Menschen nicht zu einem neuen Menschen. Es braucht mehr. Es braucht das Lamm Gottes. Es braucht den Sohn Gottes. Also deswegen hat Johannes getauft, damit das Volk das Lamm Gottes erkennt. Und das konnte nur Gott offenbar machen. Aber auch Johannes musste ja wissen, wer der Messias ist. Und was war jetzt für ihn das Zeichen, dass er den Messias sieht? Und das sehen wir in den folgenden Versen ab Vers 32. Wir machen uns gerade klar, wen wir als Christ bezeugen, nämlich Christus, das Lamm Gottes. Und jetzt zweitens, Jesus, Gottes Sohn, der neues Leben gibt. Nochmal, um mit Gott, unserem Schöpfer, in Gemeinschaft zu leben, reicht es nicht aus, nur die Sünde weggenommen zu bekommen. Wir brauchen ein neues Leben. Wir brauchen ein neues Herz. So häufig denken Menschen, ich brauche Jesus, damit meine Schuld vergeben wird. Aber Gottes Ziel ist nicht einfach, dass alle das Schuldkonto auf Null haben. Er ist nicht einfach nur an Menschen interessiert, die zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder rein vor ihm sind, sondern Menschen, die von Herzen ihn lieben und ihm gehorchen wollen. Und deswegen gehört beides zusammen. Jesus ist das Lamm Gottes, weil wir sündig sind und Schuld haben, aber Jesus ist auch der Sohn Gottes, der neues Leben schafft. Das ist die zweite Wahrheit, die wir ab Vers 32 sehen, wo steht, und Johannes bezeugte, ich habe etwas übersprungen. Die Frage nämlich, danke. Nein, ich habe nichts übersprungen. Ich war nur einen Vers voraus. Vers 32. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Das haben wir gelesen, Matthäus 3, wie das passiert ist. Eben vor 40 Tagen ist das geschehen. Und das war für Johannes das Symbol, das Zeichen, das Signal, besser gesagt, hier ist jetzt der Messias. Johannes erinnert sich also, was er früher gesehen hat, mehr als 40 Tage zuvor. Und im Moment von dieser Begegnung muss Gott ihm offenbart haben, das ist der Messias. Denn Johannes sagt ja, ich bin nicht würdig, deine Schuhriemen zu öffnen. Also da muss er schon verstanden haben, ich habe den Messias vor mir. Und doch hat Jesus darauf bestanden, getauft zu werden. Das sehen wir in Matthäus 3, Vers 15. Das ist dieser Vers, Matthäus 3, Vers 15. Den haben wir heute schon in der Schriftlesung gelesen. Im Zusammenhang. Und dort heißt es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Jesus besteht also darauf, von Johannes getauft zu werden, obwohl der es erst nicht machen möchte. Er sagt ja, ich habe die Notwendigkeit, von dir getauft zu werden, nicht ich sollte dich taufen. Aber Jesus sagt, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was bedeutet das? Das bedeutet zwei Dinge. Zum einen, so bestätigt Jesus die Taufe des Johannes, dass diese Taufe wirklich von Gott ist. Denn damit bekräftigt Jesus, Sünder müssen Buße tun. Das ist wirklich das Gebot der Stunde. Jetzt ist es allerhöchste Zeit, zu Gott umzukehren. Das bestätigt der Herr Jesus. Auf diese Weise bekräftigt er die Gerechtigkeit Gottes. Aber auf der anderen Seite wissen wir, Jesus ist sündlos. Warum lässt er sich dann taufen? Und das ist die zweite Wahrheit. Zum anderen handelte Jesus so, als würde er auch zu den Sündern gehören. Jesus ist der einzige sündlose und gerechte Mensch, aber er lässt sich taufen, als ob er selbst Buße tun muss. Warum tut Jesus das? In Gottes Plan sollte Jesus der Stellvertreter sein für schuldige Sünder. Und so wird Gottes Gerechtigkeit zufriedengestellt, nämlich dadurch, dass Jesus einmal ans Kreuz geht, um ein für alle Mal für Sünder zu bezahlen. Und diese Taufe ist schon eine Vorschau darauf, was er tun wird am Kreuz. Und somit wird Gottes Gerechtigkeit bestätigt. Und bei dieser Gelegenheit wird Jesus als Sohn Gottes bestätigt für Johannes vor dessen Augen. Schaut in Vers 32 zurück in Johannes Kapitel 1, da steht: Und ich kannte ihn nicht. In Vers 32. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Wer ist der Geist? Der Geist ist hier der Heilige Geist mit gemeint. Das ist der wahre Gott, eine der drei Personen Gottes. Und so ist der Heilige Geist genauso unsichtbar in seinem Wesen wie der Vater und wie der Sohn. Aber hier erscheint der Geist. Johannes sagt: Ich sah den Geist. Die Frage ist, was sah Johannes? Er sagt: Ich sah den Geist wie eine Taube. Und ich glaube auch, dass er eine Taube sah. Denn in der Schrift steht die Taube für Reinheit, Opfer und Frieden. Es war ein Opfertier. Es war ein Tier, das zur Zeit von Noah und der Arche eine Rolle spielt, als Gott eine neue Welt den Menschen schenkt. Und so ist der Heilige Geist auch die göttliche Befähigung für Jesus als Propheten, als Priester und König. Aber denkt nicht, dass Jesus erst ab diesem Zeitpunkt den Heiligen Geist hatte. Das wäre falsch. Denn wie hat denn der Mensch Jesus seinen Anfang genommen? Dadurch, dass der Heilige Geist über die Jungfrau Maria kam und sie schwanger wurde. Also war Jesus schon von Anfang an, als er als Mensch den Anfang nahm, war er vom Geist Gottes erfüllt und bewohnt. Warum aber steigt dann der Geist jetzt als Taube herab? Das sehen wir in Vers 33. Johannes sagt ja, er hat ja dieses Problem, er kannte den Messias nicht, und so heißt es hier: Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, das ist Gott, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist tauft. Also hier wird deutlich, das war Gottes Signal für Johannes, damit er weiß, wer der Messias ist. Johannes brauchte ja dieses sichtbare Signal: Wer ist der Messias? Und Gott hatte ihm also vor dieser Begegnung schon enthüllt, dass der Heilige Geist sichtbar auf den Messias herabsteigen wird. Und dann kommt Jesus zu ihm, lässt sich taufen, und da erfüllt sich dieses Zeichen. Und in dem Moment weiß Johannes, das ist jetzt der Messias. Die Frage ist, warum erzählt er das nochmal allen? Das ist ja seine Rede nicht an uns hier, sondern das sagt er zu dieser Menge. Er sagt ja, ich kannte ihn nicht. Und Gott hat mir vorher schon offenbart, dass ich ihn erkennen werde, wenn der Geist auf ihn herabkommt. Warum erzählt er das allen? Das hat ja einen Zweck, das hat ja eine Absicht. Er sagt ihnen das, um zu zeigen, dass das kein menschengemachtes Theater ist. Die beiden waren verwandt, Johannes und Jesus. Man könnte auch denken, die haben sich abgesprochen. Johannes sagt, ich spiele den Täufer, ich spiele den Wegbereiter, du spielst den Messias. Wir inszenieren das alles. Aber hiermit sagt er, meine Mitbrüder aus Israel, das ist alles absolut echt. Da ist nichts Gespieltes dran. Ich kannte den Messias nicht. Ich musste darauf warten, dass der Geist Gottes wirklich sichtbar auf ihn herabkommt. Und genau das habe ich gesehen. Das ist der Mann. Der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und das ist unsere letzte große Frage für heute und eine entscheidende. Was bedeutet es, mit Heiligem Geist zu taufen? Im Alten Testament kam der Geist immer wieder souverän auf einzelne Menschen, um sie zu befähigen. Den Heerführer Josua, auch auf König Saul und König David. Aber das waren einzelne Leute und der Geist blieb auch nicht garantiert bleibend bei ihnen. Er wurde genommen von Saul. Dann aber lesen wir auch klare Verheißungen, dass der Heilige Geist auf alle Israeliten ausgegossen wird. Das haben wir gesungen in unserem Lied in der Strophe 4 aus tiefer Not. So tu Israel rechter Art, das aus dem Geist geboren ward. Ja, darauf blickt dieses Lied, auf das, was wir lesen, zum Beispiel im Propheten Joel. Joel 3, Vers 1. Joel folgt auf Hosea in unserer Bibel und dort lesen wir in Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Das ist hier eine Verheißung auf die Zukunft, wenn ganz Israel mit dem Heiligen Geist getauft wird. Etwas, auf das wir noch warten. Und genau dasselbe sieht auch Hesekiel in Hesekiel 36. Und Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist der Sinn davon, den Heiligen Geist zu empfangen, damit wir ein neuer Mensch werden und jetzt Gott gehorchen wollen. Gott schafft also jeden dieser Menschen innerlich neu und willig, ihn zu lieben und zu gehorchen. Das macht Gott durch seinen Geist im Herzen. Hesekiel 37, Vers 14. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Die Frage, wann wird das geschehen? Wann wird das geschehen? Der Prophet Jesaja verknüpft diese Verheißung des Heiligen Geistes mit dem zukünftigen Königreich des Messias. In Jesaja 32, und Vers 14. Denn der Palast ist aufgegeben und die lärmende Stadt verlassen. Ophel und Wachturm sollen zu Höhlen werden für immer. Eine Wonne für den Wildesel, eine Weide für die Herden. Was beschreibt er hier? Nun, der Ophel ist ein Teil, der direkt bei der Stadt Davids zu finden ist. Also er beschreibt hier Jerusalem, also der Königspalast des Königs, des davidischen Königs ist aufgegeben. Die lärmende Stadt, die Stadt Jerusalem ist verlassen. Das beschreibt er hier. So lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Dann wird die Wüste zum Fruchtgarten und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden. Hier sehen wir also das Königreich, das kommt, wenn dort, wo in Israel Wüste ist, auf einmal wieder blühende Landschaft ist. Das ist aktuell nicht so. Also liegt es noch in der Zukunft. Das ist das kommende Königreich und zu diesem Zeitpunkt wird der Geist aus der Höhe über uns, aus Sicht der Israeliten, ausgegossen. Also, der Heilige Geist kommt, wenn das Königreich kommt. Das Königreich kommt mit dem Messias. Und wenn Johannes davon spricht, dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft, dann sagt er genau das. Dieser Jesus ist der Messias und er allein hat die Autorität, den Geist auszugießen. Er vereint also mit dem Heiligen Geist. Die Frage ist, gilt das nur für Juden? Nein, denn in Apostelgeschichte 10, da sehen wir, wie die Heiden glauben. Sie glauben dem Evangelium, sie glauben an Jesus und was geschieht? In Apostelgeschichte 10, Vers 45. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Das ist unsere Zeit. Gott gießt seinen Geist auf Juden und auf Heiden aus. Und solche Menschen glauben an Jesus Christus. Das ist noch nicht die Erfüllung von Joel, das ist noch nicht die Erfüllung von Jesaja und Hesekiel. Aber es ist eine Anwendung dessen, was da verheißen ist auf unsere Zeit. Und Paulus lehrt im Korintherbrief in Kapitel 12 von solchen Menschen, die Jesus Herr nennen. Und er schließt sich selbst mit ein. Und in 1. Korinther 12, Vers 13 ist hier die Esra-Bibel die bessere Übersetzung. Denn auch durch einen Geist wurden wir alle in einen Leib getauft, ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Interessant. Der Geist ist wieder hier beschrieben mit dem Bild von Wasser, das wir trinken, das uns erfüllt. Und so, egal wo du herkommst, wer du bist, wenn du Jesus Herr nennst, dann bist du mit dem Heiligen Geist getränkt und dann sind wir vereint zu einem Leib. Und das geschieht nicht losgelöst von unserem Herrn, sondern das ist sein Werk. Der Herr Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Und das beweist, wer Jesus ist. In Johannes 1, Vers 34. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Deswegen sagte ich, wir bezeugen Jesus, Gottes Sohn, der neues Leben schenkt. Habt ihr das alle verstanden? Nun, ich höre selbst Auslegungspredigten und ich merke, dass ich nicht alles verstehe. Und wenn es euch zu schnell ging, dann hört euch bitte nochmal die Aufnahme an. Und selbst wenn ihr alles mitbekommen habt, dann hört sich euch doch nochmal an, um es nochmal zu wiederholen. Aber das weiß ich nicht, ob du das tust. Was ich weiß, ist, dass du jetzt hier sitzt. Und deswegen ist das jetzt meine letzte Chance, nochmal auszudrücken, worauf es wirklich ankommt. Die Frage ist nämlich, wer ist Jesus Christus? Jesus ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und Jesus ist Gottes Sohn, der mit dem Heiligen Geist vereint. Also er nimmt zum einen die Strafe der Sünde auf sich und er macht neue Menschen aus einem Menschen, für den er bezahlt hat. Beides gehört zusammen. Wenn man nicht einsieht, dass man Jesus als Gottes Lamm braucht, dann muss man erstmal in das Gesetz als Spiegel schauen, um zu erkennen, ich bin ganz verloren und schuldig vor Gott. Aber wenn du deine Schuld vor Gott einsiehst und einsiehst, dass du Vergebung brauchst, aber dir bisher nie klar war, dass du ein neuer Mensch werden musst, einer, der Jesus gehorcht, dann schaue genauso auf Jesus, denn er ist es, der neue Menschen macht. Schau auf Jesus, Gottes Sohn. Beuge dich vor ihm mit deinem Denken und Reden und Handeln. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie perfekt der Herr Jesus ist. Er ist eben nicht nur der, der für die Sünden bezahlt, sondern auch derjenige, der den Menschen komplett neu macht. Er macht einen neuen Menschen aus denen, die in Sünde, in ihrer sündigen Natur gefangen sind. Er befreit und macht neue Menschen durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und genau das ist es, was wir den Menschen bezeugen müssen. Lass uns jetzt gemeinsam beten für offene Türen, dass wir diese Botschaft auch weitersagen können. Herr Jesus, du bist das Lamm Gottes, weil wir vor deinem Gesetz schuldig sind. Das Gesetz, was du gehalten hast. Und wir sind auch gefangen in unserer sündigen Natur von Geburt an. Du bist derjenige, der uns da herausholt. Du bist derjenige, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und das souverän, nicht auf Bezahlung hin und nicht auf ein Gebet hin, sondern souverän. Du hast selbst gesagt, der Geist weht, wo er will. Aber danke, dass auch das durch dich geschieht. Dass du keine halben Sachen machst und dass du in allem die Ehre bekommst. Gottes Lamm und Gottes Sohn. Amen. Und Herr, wir bitten dich auch für Gelegenheiten. Das ist oft so unsere Schwierigkeit, dass wir zwar die Botschaft in unserem Herzen haben, aber nicht die Gelegenheit, jetzt sie wirklich auch offenen Ohren zu sagen. Bitte gib uns doch da Gelegenheiten in dieser Woche mit den Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, die wir kennen, mit denen wir vielleicht zusammen wohnen sogar, dass wir dich bezeugen können, Herr. Das wäre unsere größte Freude, wenn wir von dir reden können. Und dann überlassen wir dir das Ergebnis. Denn du rettest, wen du schon am Kreuz aus Liebe vor Augen hattest. Das wollen auch wir jetzt voller Dankbarkeit besingen und darüber nachdenken, dass du aus Liebe für uns ans Kreuz gingst. Amen.